Deutschlandfunk. Deutschland heute. Im Studio begrüßt sie Antran. Schön, dass Sie dabei sind. Sie wollten die Ersten sein. Die Firma CureVac ging in der Impfstoffentwicklung im vergangenen Jahr voraus und wurde nun doch von anderen Unternehmen überholt. Nun geht die Studie zum Covid-19-Impfstoff des Tübinger Unternehmens in die entscheidende Phase und sucht dafür noch Probanden. Aber das stellt sich schwieriger dar als erhofft. Unsere Korrespondentin erklärt gleich, warum. Während die einen noch forschen, produzieren die anderen bereits fleißig. Die Mainzer Firma BioNTech bietet bisher den einzigen in Deutschland zugelassenen Impfstoff an. Und schon jetzt kommt es zu Liefer- und damit zu Impfengpässen. Damit sich das bald ändert, soll im hessischen Marburg in wenigen Wochen eine neue Produktionsstätte entstehen. Was das für die Stadt bedeutet, unser Korrespondent hat nachgefragt. Und 2021 steht uns ein Superwahljahr bevor. 6 Landtagswahlen und eine Bundestagswahl. Grund genug, dass sich die einzelnen Landesverbände der Parteien neu aufstellen. Die SPD in Schleswig-Holstein geht in Trippelschritten voran. Während sich ihr langjähriger Landeschef Ralf Stegner auf die Bundestagswahl im September vorbereitet, steht seine Nachfolgerin Serpil Mitjadle für einen Erneuerungskurs. Wie der genau aussieht, erfahren Sie später. Ein Impfstoff aus Tübingen galt noch im vergangenen Jahr als die Rettung aus der Pandemie. Die Pharmafirma CureVac forscht bereits seit 20 Jahren an den Grundlagen, die für den neuen Impfstoff gegen Covid-19 notwendig sind. Den Wettlauf gegen die Zeit hat bekanntlich eine andere deutsche Firma gewonnen, BioNTech aus Mainz. Aber die Forschung am Tübinger Covid-19-Impfstoff geht weiter. Noch vor Weihnachten ist die dazugehörige Studie in die entscheidende dritte Prüfphase gegangen. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtet über Pioniergeist, Geschwindigkeit und Durchhaltevermögen in der Impfstoffforschung.
Andreas Rotfuß war der erste Proband in der dritten Phase der Tübinger Corona-Impfstoffstudie.
Die Impfung verlief völlig problemlos. Ich habe kurz den Pieks gespürt, aber keinerlei negative Symptome seither gehabt.
Rotfuß ist Kanzler der Universität. Ob er den echten Wirkstoff bekommen hat oder ein Placebo, das erfährt er erst nach einem Jahr, um so mögliche Langzeitfolgen zu beobachten.
Ich wollte einfach meinen Teil dazu beitragen, die Corona-Pandemie zu überwinden und die Forschung gegen Covid-19 voranzubringen.
Deswegen haben bisher viele mitgemacht. Rund 1000 Menschen haben die erste Testimpfung schon hinter sich. Zum Glück, meint Peter Kremsner. Der Spezialist für Infektionskrankheiten leitet die Impfstoffstudie an der Tübinger Universität. Getestet wird in Europa und Lateinamerika. Insgesamt müssen aber 35.000 Menschen teilnehmen.
Es gibt eine große Aufbruchstimmung. Es wollen sehr viele mitmachen. Es wollen auch sehr viele mithelfen, sozusagen. Und das hat uns geholfen bisher.
Denn, so Kremsners Befürchtung, das Interesse wird zurückgehen.
Jetzt, wo wir die ersten zugelassenen Impfstoffe haben, werden dann die ersten kommen und sagen, sie lassen sich dann mit einem zugelassenen Impfstoff impfen.
Auf allen Ebenen ist es ein Wettlauf gegen die Zeit.
Es ist so, dass wir Tag und Nacht arbeiten, nicht jeder von uns natürlich, aber wir haben Nachtdienste, wir haben 24-Stunden-Dienste, 7 Tage, auch über Weihnachten, auch über Silvester.
Von den Ergebnissen hängt ab, ob der Tübinger Covid-19-Impfstoff spätestens im April eine Zulassung beantragen kann und damit immer noch recht schnell auf den Markt kommt. Die Technologie ist hier sehr ähnlich wie bei der Mainzer Firma BioNTech. Der Impfstoff schleust ein Stück genetische Information über den Virus, die mRNA, in unseren Körper. Und, sehr vereinfacht gesagt, der Körper soll das Virusstück erkennen und dann mit der Abwehr beginnen. Peter Kremsner.
Und da sehen wir, dass gute Antikörper und gute T-Zell-Antwort assoziiert sind mit Schutz. Die haben wir auch durch die CureVac-Impfung bekommen. Aber das muss nicht unbedingt, aber sehr wahrscheinlich ist es so, Wirksamkeit bedeuten.
Ob er wirkt, soll im Frühjahr feststehen. Viele hatten gehofft, die Tübinger seien schneller am Ziel, vielleicht sogar die Ersten, weil hier vor 20 Jahren der Grundstein gelegt wurde für die neue mRNA-Technologie. Die Firma wurde von Wissenschaftlern der Tübinger Universität gegründet. Waren sie zu langsam? CureVac-Gründer Ingmar Hör hat das vor kurzem in einem Interview mit dem Südwestrundfunk von sich gewiesen.
Das hat überhaupt nicht lange gebraucht. Also Impfstoffe entwickeln sich teilweise über 5 Jahre und noch länger. Und es ist unheimlich schnell passiert. Ja? Also sowas gab es noch nie. Und es zeigt ja auch den revolutionären Charakter dieser RNA-Technologie, dass innerhalb eines halben Jahres, muss man fast sagen, völlig neue Impfstoffe erstellt werden können.
Im Unterschied zu anderen Covid-19-Impfstoffen hatte die Tübinger Firma keinen großen Pharmakonzern als Partner. Seit Jahren finanzieren aber private Investoren die Firma mit Millionen. Ein Biotech-Unternehmen von SAP-Gründer und Milliardär Dietmar Hopp, die Bill und Melinda Gates Stiftung und es gab auch viel Steuergeld. Peter Kremsner.
Ich glaube, es ist so schnell gegangen, wie es nur gehen konnte, weil es nicht nur für CureVac so viel Geld gab für eine Impfstoffentwicklung in so kurzer Zeit, so unbürokratisch wie nur möglich ausgegeben von so vielen Stellen aus der ganzen Welt.
540 Millionen Euro an Investitionen gab es allein im vergangenen Sommer. Das gibt CureVac selbst an. Damit baut das Unternehmen die eigene Produktion in Tübingen aus und hat im vergangenen Jahr die Zahl der Mitarbeitenden erhöht, von 300 auf fast 500. Der Vorteil des Tübinger Stoffs? Er wird im Vergleich zu anderen Impfstoffen leichter lagerbar sein, so Firmengründer Ingmar Hör im SWR.
Es gibt dann Impfstoffe, das wird unserer sein, wenn er zugelassen ist, der dann vielleicht einfacher zu handeln ist, also bei normaler Kühlschranktemperatur, nicht bei Gefrierschranktemperatur. Und dann sind wir dann parat vielleicht für gerade Länder, die jetzt nicht so eine Infrastruktur haben wie die westliche Welt. Und da können wir was bieten.
Bis jetzt läuft in der Studie alles nach Plan. Keine ungewöhnlichen Nebenwirkungen. Aber die Zeit drängt, auch aus einem anderen Grund. Wenn immer mehr Impfstoffe zugelassen werden, dann ändern sich bald die Rahmenbedingungen für eine Studie und es müsse anders geprüft werden, sagt Studienleiter Kremsner. Nicht mehr mit Placebo-Vergleichsgruppen, die am Ende zeigen sollen, wirkt der Impfstoff oder stecken sich genauso viele Probanden an wie ohne, sondern mit anderen Impfstoffen im Vergleich. Das würde bedeuten, in der Studie alles auf Anfang.
Das ist ein großer Druck, der hier entsteht, auch Zeitdruck, der uns jetzt noch schneller arbeiten lässt.
Aber Peter Kremsner ist optimistisch, dass sein Team die Wirksamkeit nachweisen und die Studie im Frühjahr abschließen kann.
Nach BioNTech und Moderna will auch das Tübinger Unternehmen CureVac bei der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 Ergebnisse präsentieren. Eine entsprechende Studie ist nun in die entscheidende Phase gegangen. Aus Baden-Württemberg berichtete Katharina Thoms. Während CureVac noch weiter forscht und Moderna am Mittwoch auf die Zulassung ihres Vakzins in der EU wartet, wird ein Impfstoff bereits fleißig in ganz Deutschland geimpft. Zusammen mit dem Pharmakonzern Pfizer aus den USA stellt die Firma BioNTech aus Mainz bisher den einzigen Covid-19-Impfstoff zur Verfügung, der in Deutschland zugelassen ist. Dementsprechend begehrt ist der Stoff in den kleinen Glasampullen, denn bereits jetzt kommt es in Deutschland zu Engpässen. Derzeit entspinnt sich ein Streit darüber, wer, warum, womöglich zu wenig Impfstoff bestellt hat. Doch diese Diskussion könnte sich noch im ersten Quartal erübrigen, denn dann soll in Marburg eine neue Produktionsstätte des Impfstoffs in Betrieb gehen. Wie sich die Stadt auf die neue Aufgabe vorbereitet, unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau hat sich in Marburg umgehört.
Ein Schild an der Durchgangsstraße des Marburger Stadtteils Marbach. Willkommen am Standort Behringwerke. Daneben die Namen von 8 Firmen, die auf dem Industrieareal hinter dem Schild ihre Büros und Produktionsstätten haben. In 2 verschiedenen Grüntönen ist der Name der erst jüngst hier etablierten Firma gehalten. BioNTech. Das Industrieareal am Stadtrand von Marburg in Mittelhessen ist der neueste Standort des Covid-19-Impfstoffherstellers mit Hauptsitz in Mainz. In wenigen Wochen soll hier die Produktion des heiß begehrten Impfstoffs beginnen. Dann könnten die größten Engpässe bei den Covid-19-Impfungen bald überwunden sein.
Die Herausforderung, jetzt plötzlich aus dem Nichts eine riesige Impfstoffproduktion aus dem Boden zu stampfen, ich glaube, damit sind alle bei BioNTech und hier am Standort Marburg hinreichend beschäftigt.
Das sagt Thomas Spieß. Damit erklärt der Oberbürgermeister der Stadt Marburg auch, dass meine Mail mit der Interviewanfrage, die ich an die Firmenzentrale in Mainz schicke, unbeantwortet bleibt. Die BioNTech-Leute hätten gerade anderes zu tun, als Journalisten oder Politiker zu empfangen, sagt der gelernte Mediziner Spieß vor seinem pittoresken Rathaus in der Altstadt.
Ich glaube wirklich, man tut gut daran, die Leute in Ruhe zu lassen und dass wir als Stadt unseren Job machen und dass wir die Leute bei BioNTech ihren Job machen lassen. Weil im Moment kommt es nicht auf langfristige Chancen für Marburg an, sondern darauf, dass wir für Millionen Menschen Impfstoff produziert bekommen.
auch die Geschäftsleute in der Marburger Altstadt sehnen sich nach der Normalität, die BioNTech mit seinem neuen Standort im Vorort in wenigen Monaten bringen soll. Denn gerade jetzt, am Dreikönigstag, wäre Marburg voll von Touristen, die einen Stadtbummel genießen wollen. Stattdessen gähnende Leere. Bärbel Kubisch, die seit 1989 in Marburg lebt, freut sich allerdings sehr, dass die Stadt nun mit dem neuen BioNTech-Standort in aller Munde ist.
Ja, dass Marburg populär wird, dass es in den Medien ist, dass es mehr Arbeitsplätze gibt und dass man ganz nah am Geschehen ist in der aktuellen Situation.
Oberbürgermeister Thomas Spieß spricht allerdings ohne Umschweife über die geringe Rolle der Stadt bei der BioNTech-Standortentscheidung für Marburg, an die so viele Erwartungen geknüpft werden.
Wir sorgen für Wasser, Gas und Strom. Und man muss das sehr bescheiden sehen. Die Arbeit leisten die Menschen, die am Standort arbeiten, und die Arbeit haben vor allen Dingen die Wissenschaftler von BioNTech geleistet. Aber natürlich ist das eine ganz tolle Sache. Wir haben in Marburg 120 Jahre Tradition in der Herstellung von Impfstoffen. Das ist sozusagen etwas, was in der Stadt präsent ist. Ja, Emil von Behring, der ja die Behring-Werke ursprünglich vom Preisgeld für den ersten Nobelpreis errichtet hat. Und deshalb glaube ich, dass an eine Tradition an, auf die wir gerne zurückschauen.
Auf dem Areal der alten Behring-Werke beginnt BioNTech nun in wenigen Wochen mit der Corona-Impfstoffproduktion. Die Transportwege rund um die Stadt für den wertvollen Stoff mit kleinen Lastwagen von Marburg in alle Himmelsrichtungen und auch zum Flughafen Frankfurt am Main seien bestens vorbereitet, versichert der Oberbürgermeister. Und wenn BioNTech in Marburg expandieren will, könne die Firma das auch, so Thomas Spieß.
Alle meine Vorgänger haben da immer sehr darauf geachtet, dass wir die Infrastruktur für den Pharmastandort optimal sicherstellen. Wir haben gerade im letzten Sommer einen Masterplan für die zukünftige Entwicklung des Pharmastandortes entwickelt, sodass wir schon jetzt eine Vorstellung haben, wie wir in welchen Schritten für die nächsten 20 Jahre dafür sorgen, dass die Infrastruktur auf jeden Fall funktioniert.
Marburg wird neuer Produktionsstandort für den BioNTech-Impfstoff. Wie die Vorbereitungen in der Stadt laufen, berichtete Ludger Fittgau. Wie, wann und wo Sie sich impfen lassen können, mehr Informationen bekommen Sie auf unserer Homepage www.deutschlandfunk.de. Die Nachrichtenkollegen haben alles für Sie zusammengefasst. Seit 2017 regiert im hohen Norden in Schleswig-Holstein die CDU, in Deutschlands einzigen Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP. Mit Daniel Günther ist damals aus dem Nichts ein CDU-Mann direkt an die Spitze gekommen, der sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreut. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2019 ist er der zweitbeliebteste Landeschef. Sein Aufstieg bedeutete aber gleichzeitig den Rückzug der SPD von der Regierungsbank in die Opposition. Aufarbeitung ist bis heute angesagt bei den Sozialdemokraten. Inzwischen hat die Nord-SPD einen Generationswechsel an der Spitze eingeleitet. Der langjährige Landeschef Ralf Stegner ging, die 45-jährige Deutsch-Türkin Serpil Midyatle kam. Und trotzdem, der Fortschritt der SPD in Schleswig-Holstein geht nur schleppend voran. Aus Kiel berichtet unser Landeskorrespondent Johannes Kulms.
Alle Welt kennt Ralf Stegner als angriffslustigen Politiker. Nie scheint der linke Sozialdemokrat um eine Attacke verlegen. Doch das Krisenjahr 2020 ist das Jahr, in dem Stegner seine Rambo-Rolle weitestgehend abgestreift hat. Er schlägt ungewohnt zahme Töne an.
Als Beobachter der Politik in Schleswig-Holstein wissen Sie, dass wir, glaube ich, mehr als in jedem anderen Bundesland als Opposition hier eine außerordentlich konstruktive Position eingenommen haben, nämlich zu sagen, wir sind dafür zuständig, dass die Probleme gelöst werden und der Staat handlungsfähig ist.
Wegen der Corona-Pandemie hat sich der Oppositionsführer im Kieler Landtag zu einem Kurs der Zusammenarbeit mit Ministerpräsident Daniel Günther entschlossen. Der CDU-Politiker nahm das Angebot gerne an und lud Stegner zu vielen Kabinettssitzungen der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP ein. Die Frage allerdings ist, können die Sozialdemokraten im Norden mittel- und langfristig von diesem Kurs auch politisch profitieren? Zu Höhenflügen in den Umfragen heben sie schon länger nicht mehr ab. Eine Erhebung im Auftrag der Bild-Zeitung sah die SPD in Schleswig-Holstein kürzlich mit 20% nach CDU und Grünen an dritter Stelle. Doch wie kommt der SPD-Kurs bei der Basis an? Treffen mit Kenneth Arp am Ufer der Kieler Förde. Der 22-Jährige arbeitet als Pfleger im Krankenhaus und trat mit 14 Jahren eher zufällig in die SPD ein. Oder war es Schicksal?
Damals, weil ich eigentlich irgendwie ein Hobby gesucht hatte. Mein Vater sagte, ja, dein Opa war immer überzeugt, der Sozi war aber nie eingetreten, das könntest du denn ja übernehmen. Und dann habe ich das einfach einmal gemacht, damals mit 14.
Sein neues Hobby habe ihm schnell viel Spaß gebracht, aber auch immer wieder sehr geärgert, sagt Arp.
ab und an habe ich mal überlegt, natürlich auch mal auszutreten. Das waren einfach frustrierende Momente bei den letzten Bundestagswahlen teilweise oder auch bei den Landtagswahlen. Quittung haben wir letztendlich natürlich dafür bekommen. Wir hoffen jetzt natürlich, dass wir auch in der nächsten Landtagswahl wieder ein bisschen höher kommen, zumindest nicht mehr in der Opposition sitzen.
Dass seine Partei in der Corona-Pandemie nicht auf Attacke, sondern auf Kooperation geschaltet hat, findet er gut. Trotzdem sieht er inhaltlichen Nachholbedarf. Das Thema Pflege beispielsweise habe die SPD in den letzten Jahren vergessen. Personell sieht Kenneth Arp die Partei indes auf einem guten Weg. Auch weil Ralf Stegner nicht mehr Landesvorsitzender ist. Dem Mann, der 12 Jahre lang das auch bundesweit prägende Gesicht der Nord-SPD war, fehlt es leider an Empathie, sagt Arp.
Parteipolitisch und auch was er macht, da hat er viel Ahnung von, das will ich ihn gar nicht abreden. Aber jeder weiß, wie Ralf Stegner ist, kommt er halt nicht so gut bei den Menschen rüber einfach.
Herzlich willkommen und moin moin. Schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben, heute hier dabei zu sein. Was haben wir heute vor?
Seppel Mitjatle wurde lange politisch gefördert von Ralf Stegner. Im vergangenen Jahr bewies sie ihr Machtgespür. Erst übernahm Mitjatle den SPD-Landesvorsitz, dann wurde sie auch noch stellvertretende Bundesvorsitzende ihrer Partei. In Kürze will sie auch noch den Fraktionsvorsitz im Kieler Landtag von Stegner übernehmen. Ohne Zweifel hat sich das Gesicht der schleswig-holsteinischen SPD mit Mitjatle verändert. Nicht nur, weil die 45-Jährige eine Frau und deutsch-türkischer Herkunft ist, sondern auch, weil sie vor allem als Teamplayerin und Zuhörerin auftritt. Das soll auch das Projekt Denkfabrik zeigen, eine Art kleinem Think Tank, den Mitjatle im vergangenen Jahr an den Start brachte.
Mir war ganz besonders wichtig, tatsächlich Praktikerinnen und Praktiker in diesem Expertenrat mit dabei zu haben, denn es ist wichtig für uns als Sozialdemokratie sozusagen nicht in irgendeinem runden Tisch Dinge auszudenken, sondern das Wichtigste ist, dass die Politik, die wir machen, tatsächlich auch bei den Menschen ankommen.
Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wie könnte die soziale Arbeit nach der Corona-Krise aussehen? Das sind Fragen, die zuletzt in der Denkfabrik diskutiert wurden. Gar nicht diskutieren will Mitjatle darüber,
dass wir hier in Schleswig-Holstein einen Regierungsanspruch haben. Denn bei Jamaika erleben wir, die sind damals gestartet als die Möglichmacher. Aber das, was wir gerade in der Landesregierung erleben, ist tatsächlich, dass sie sich alle gegenseitig auf den Füßen stehen. Es gehen nur Trippelschritte voran, wenn überhaupt.
Allerdings gilt das auch für die SPD. Es geht, wenn überhaupt, nur in Trippelschritten voran. CDU-Ministerpräsident Daniel Günther und seine Jamaika-Koalition stehen trotz einiger kleiner Schnitzer in den letzten Monaten gut da in der öffentlichen Wahrnehmung. Seppel Mitjatle wird sich etwas einfallen lassen müssen, wenn sie Günther bei der Landtagswahl 2022 ernsthaft politisch angreifen will. Wer ihn in 1,5 Jahren als SPD-Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat herausfordern wird, ist noch offen. Nur eines ist wohl ziemlich sicher. Ralf Stegner wird es nicht sein. Der Mann, der in Schleswig-Holstein alle wichtigen Parteiposten verliert, visiert eine neue Bühne an. Im kommenden Jahr will er in den Deutschen Bundestag.
Die SPD in Schleswig-Holstein ist auf Erneuerungskurs. Wie sie dabei vorankommt, hat unser Landeskorrespondent Johannes Kulms erklärt. Zur Stunde laufen die Gespräche zwischen Bund und Ländern zur Fortsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen noch. Wir halten Sie im Laufe des Tages natürlich auf dem neuesten Stand hier im Deutschlandfunk. Was bisher bekannt ist, der Lockdown wird wohl auch nach dem 10. Januar fortgesetzt werden und die Schulen bleiben vorerst geschlossen. Ein 3-Stufen-Modell ist von der Kultusministerkonferenz bereits gestern angekündigt worden. Dieses sieht vor, die Öffnung der Schulen schrittweise und abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen in den Ländern zu regeln. Für Schülerinnen und Schüler heißt das weiterhin Unterricht von zu Hause aus. Wie Sie die Situation derzeit handeln, darüber spricht meine Kollegin Sabrina Loy gleich mit einem Vertreter der Bundesschülerkonferenz, direkt nach den Nachrichten in der Sendung Campus und Karriere. Deutschland heute endet an dieser Stelle. Mein Name ist Antran, ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag.